HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Was bist du? Uns.
Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.
Unsicherheit macht sich breit überall, das ist doch schade.
Vor allem aber ist das selbstverständliche Wir des Westens heute offenbar nicht mehr ganz selbstverständlich.
Wenn Sie mal an Polen, Ungarn denken, wenn Sie mal an die enormen Friktionen im transatlantischen Verhältnis denken, ist das eine. Und das andere ist, dass die Welt insgesamt weniger westlich wird.
Denn Unsicherheit macht sich.
Heute macht der französische Präsident Vorschläge und wir brauchen relativ lange, ehe man darauf antwortet.
Wenn Sie das einmal unter militärischen Gesichtspunkten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen, ist es ein Zwerg.
Unsicherheit macht sich breit, tut mir leid, das ist gefährlich.
Wir können nicht einfach damit rechnen, dass die Welt denkt, wir, der Westen, die Europäer, die Amerikaner, wir sind das Modell, dem alle anderen folgen.
Ein neues Kunstwort ist in der Welt und es könnte sich durchsetzen, denn offenbar bringt es eine Entwicklung in der internationalen Politik gut auf den Punkt. Westlessness. Schwierig zu übersetzen. Westlosigkeit klingt auf Deutsch ein bisschen holprig. Gemeint ist der angebliche Bedeutungsverlust der westlichen Welt in der internationalen Politik. Den kann man auf verschiedenen Ebenen beobachten. Westlichen Politikern bereitet das Sorgen. Andere reiben sich still die Hände. Deshalb hat die Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende diesen Begriff in den Mittelpunkt der vielen Diskussionen gestellt. Da trafen sich über 40 Staats- und Regierungschefs und hunderte Diplomaten, Militärs, Lobbyisten und Wissenschaftler zu einem Meinungsaustausch. Es gab kontroverse Diskussionen auf der Bühne, vor allem aber viele informelle Gespräche hinter den Kulissen. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist kein international legitimiertes Gremium, das offiziell Beschlüsse fassen kann, aber schon alleine die Liste der Teilnehmer gibt ihr ein hohes Gewicht auf dem internationalen Parkett. Deshalb blicken wir heute nochmal auf die Ergebnisse dieser Tagung. Westlessness, die Welt sortiert sich neu, so lautet der Titel der Sendung. Gibt es ihn wirklich, diesen Bedeutungsverlust des Westens? Welche Folgen hätte das? Und natürlich, wie kann man dem begegnen? Zuerst einmal eine Bilanz der Tagung. Helga Schmidt.
Der Westen am Ende, die transatlantischen Beziehungen am Gefrierpunkt und das internationale Recht, ein Auslaufmodell. Ganz so düster wie angekündigt ging die Münchner Sicherheitskonferenz dann doch nicht zu Ende. Konferenzchef Wolfgang Ischinger war zufrieden, dass nicht alle seine Voraussagen eingetreten sind.
Wenn ich jetzt am Ende der Konferenz mir überlege, was ist denn nun eigentlich passiert, dann wäre ich ein bisschen weniger pessimistisch, ein kleines bisschen optimistischer.
Ohnehin nahmen die deutsche Innenpolitik und die Suche der CDU nach einer neuen Spitze breiten Raum ein in München. Immer wieder wurde Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrer Nachfolge gefragt. Aber sie war ja als Verteidigungsministerin bei der Sicherheitskonferenz, also keine Antwort an die Journalisten. Reichlich Spekulationen dann, als Armin Laschet plötzlich in einer Podiumsdiskussion über Europapolitik auftauchte. Da, wo eigentlich Manfred Weber sitzen sollte, der Chef der Konservativen im Europäischen Parlament. Wo er denn demnächst arbeiten werde, wurde Laschet auf dem Podium gefragt.
Düsseldorf oder Berlin?
Aachen.
Links neben Laschet saß Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Beide waren sich auffallend oft einig, zum Beispiel in der Forderung, dass die Europäische Union mehr Geld aus den Mitgliedsländern braucht, wenn sie Zukunftsaufgaben wie das Jahrhundertprojekt Green Deal umsetzen soll.
Annalena Baerbock, Opposition or Government?
Responsibility in both cases.
In jedem Fall will sie Verantwortung übernehmen. Für Annalena Baerbock hatte sich die Reise nach München schon vorher gelohnt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sie zum Essen eingeladen, zusammen mit Robert Habeck. 3 Stunden soll Macron mit den beiden grünen Chefs gesprochen haben. Macron plant offensichtlich für die Zeit nach Merkel. Die deutschen Meinungsumfragen werden auch im Élysée-Palast gelesen. Überhaupt war der französische Präsident in München von allen Rednern derjenige, der konkrete Vorschläge für eine Neuordnung der internationalen Beziehungen vorlegte. Von einer neuen Sicherheitsarchitektur auf der Basis des Dreiecks Deutschland, Frankreich und Großbritannien bis hin zum Vorschlag, endlich die Russlandpolitik zu überdenken. Die westliche Politik der Sanktionen erklärte Macron für komplett gescheitert.
Des sanctions qui n'ont absolument rien changé en Russie, je ne propose pas du tout de les lever. Je fais juste le constat.
nos sanctions et les contre-sanctions nous coûtent au moins aussi cher que les Russes, si ce n'est plus, à nous, Européens, hein, pas à tout le monde, pour un résultat qui n'est pas très positif.
Viel war in München von der Kluft zwischen Europa und den USA die Rede. Ganz offen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Krise schon in seiner Eröffnungsrede benannt und Washington den Bruch vieler diplomatischer Regeln vorgeworfen. US-Außenminister Pompeo konterte scharf: Das seien nicht die Fakten.
I'm here this morning to tell you the facts. Those statements simply do not affect in any significant way or reflect reality. The West is winning.
Der Westen gewinnt. Diesen Satz wiederholte Pompeo immer wieder in seiner Rede. Die Vereinten Nationen dagegen erwähnte er nicht und auch nicht die Europäische Union. Einige Kongressabgeordnete, die aus Washington nach München gekommen waren, sagten später, Pompeo stehe mit dieser Sicht nicht mal für alle Republikaner im Kongress. Es gäbe genügend, die an den transatlantischen Beziehungen festhalten wollten. Aber das war hinter den Kulissen.
Und diese Verhandlungen hinter den Kulissen sind ja oft noch viel wichtiger als die Diskussionen auf offener Bühne. Denn Gespräche unter vier Augen dienen halt auch der Vertrauensbildung. Dr. Tobias Bunde war auch hinter den Kulissen präsent. Er ist der Leiter der Abteilung Politik und Analyse der Münchner Sicherheitskonferenz und er forscht an der Hertie School in Berlin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und ich kann sagen, Sie sind der Schuldige. Sie haben sich diesen ganzen Begriff überhaupt ausgedacht. Westlessness. Was meinen Sie damit?
Ja, dieser Begriff lässt sich nicht ganz so leicht ins Deutsche übertragen. Einige haben das versucht, mit dem Begriff Westlosigkeit zu übersetzen, aber das erfasst, glaube ich, nur einen Teil des Ganzen. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, was wir in diesem Jahr über die Konferenz schreiben könnten. Wir versuchen mit unserem Munich Security Report, der dieses Jahr eben den Titel Westlessness trägt, immer so ein bisschen die Agenda für die Münchner Sicherheitskonferenz zu setzen. Im letzten Jahr war es so, dass wir festgestellt haben, dass nachdem die Münchner Sicherheitskonferenz seit Jahren eigentlich immer mehr sich stärker auf den Westen selbst konzentriert hatte und Unterschiede zutage getreten sind, die es früher in diesem Sinne nicht gab, uns stärker auf den Westen selbst zu konzentrieren. Die New York Times hatte im letzten Jahr davon geschrieben, dass die Münchner Konferenz ein Requiem für den Westen war. Und wenn Sie sich mal die Bücher, die in den letzten Jahren zur deutschen und westlichen Außenpolitik im Allgemeinen erschienen sind, anschauen, sieht man ganz häufig, dass da über eine postwestliche Weltordnung gesprochen wird, über die neue Unsicherheit, über einen schwankenden Westen. Da ist also eine große fundamentale Unsicherheit, die sich auch in München in den letzten Jahren gezeigt hat. Und das ist mit diesem Begriff Restlessness eben auch gemeint, weil er das englische Restlessness, also eine gewisse Unruhe, beinhaltet. Und die zeigt sich eben in verschiedenen Facetten in München.
Und wozu braucht so eine Tagung so einen Kunstbegriff? Was bezwecken Sie damit? Wollen Sie die Diskussion damit leiten?
Ja, das ist schon immer unser Anspruch. Es ist ja nicht so, dass wir dem US-Außenminister oder dem französischen Präsidenten jetzt sagen könnten, ihr müsst zu dem und dem Thema sprechen. Aber wir versuchen natürlich irgendwie den Zeitgeist auf den Punkt zu bringen oder die Leute auch ein bisschen zu provozieren. Das war bei dem Begriff Westlessness ganz sicher der Fall. Wir haben das ganze Jahr irgendwie drüber nachgedacht, wie kriegen wir das auf den Punkt. Irgendwann abends kam ich mal drauf, dass das eine Idee wäre. Und ich weiß noch, dass das am Anfang im Team auch nicht unbedingt auf volle Zustimmung gestoßen hat. Bin froh, dass wir es genommen haben, denn das war ja auch so, dass viel Widerspruch in München kam. Aber das ist genau der Punkt. München ist kein Ort, an dem sich alle einig sein sollen, sondern ein Ort, wo man auch, Sie haben das am Anfang beschrieben, es gibt keine Abschlusserklärung, es ist informell. Das ist also auch ein Ort, wo man streiten kann und debattieren kann über die wichtigen Fragen. Und ich glaube, dazu hat der Begriff in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen beitragen können.
Dem amerikanischen Außenminister passte das gar nicht. Der sagte, das ist alles Unsinn, Westlessness. Der Westen wird siegen. Wie kam das so an?
Ich glaube, wie es eben auch schon angedeutet wurde, die New York Times hat es auch schön zusammengefasst, dass Pompeo eben sagte, der Westen gewinnt und der zweite Satz war, ja, der Westen hat es aber nicht geglaubt. Und ich glaube, das war tatsächlich das, was die Stimmung in München gut wiedergegeben hat. Wenige waren eigentlich davon überzeugt, was eigentlich auch wieder unterstreicht, wie schwierig die westlichen Beziehungen gegenwärtig sind. Ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Frage ist, USA auf der einen Seite, Europa auf einer anderen Seite, sondern diese neuen Trennlinien, die gehen ja durch alle Gesellschaften des Westens. Aber es ist ganz klar, dass unterschiedliche Auffassungen in München jetzt wieder zu finden waren. Also fundamentale Uneinigkeit, was der Westen eigentlich ist, was uns gemeinsam ausmacht und was wir auch gemeinsam tun können.
Das beschreiben Sie in einem Artikel für den Tagesspiegel mit dem Satz, auch der Westen wird immer weniger westlich. Das klingt ja wie ein Widerspruch in sich. Was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, man kann konstatieren, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine konsensuale Definition des Westens hatten. Eigentlich waren wir uns alle einig, das ist irgendwie der Begriff für eine Gemeinschaft liberaler Demokratien, die sich den Menschenrechten, der Rechtsstaatlichkeit, der Marktwirtschaft und der Kooperation in internationalen Institutionen verpflichtet sah. Aber wir sehen so etwas, was ich dann auch den Gegenwesten genannt habe. Das ist so ein bisschen wie der Gegenpapst im Mittelalter. Also quasi eine andere Formation, die auch für sich in Anspruch nimmt, für den Westen zu sprechen, den Westen zu verteidigen. Und das sind Personen wie Donald Trump, auch Viktor Orban oder auch die deutsche AfD, die eine ganz andere Vorstellung vom Westen haben. Also eine geschlossene Vorstellung, die eher sich an ethnischen, kulturellen Kriterien orientiert, eher für Grenzen argumentiert und eher für eine geschlossenes Verständnis des Westens. Da kann also nicht jeder teilnehmen und es gehören nicht alle dazu. Und ich glaube, das ist etwas, was sich gegenwärtig in fast allen westlichen Gesellschaften findet. Wir sind uns also nicht mehr einig, dass das vor allem eine Gemeinschaft liberaler Demokratien ist, die global auch zusammenarbeitet. Und das ist der Hintergrund für den neuen Nationalismus, den es in vielen Gesellschaften gibt.
Also wenn sich in Osteuropa ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und man nicht mehr alles tut, was der alte Westen erwartet, ja, haben wir dann das Recht zu definieren, wo es lang geht?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Und ich glaube, das wollen wir als Münchner Sicherheitskonferenz natürlich auch nicht vorgeben. Das ist aber ein Punkt, über den wir, glaube ich, streiten müssen. Für die EU zum Beispiel ist, also als Rechtsgemeinschaft, ist es eine ganz fundamentale, existenzielle Herausforderung, dass wir eben mittlerweile Mitgliedstaaten haben, die es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr so genau nehmen. Das stellt ganz fundamentale Fragen für uns alle. Das gilt auch für die NATO als Gemeinschaft liberaler Demokratien. Was passiert, wenn auf einmal einige Staaten dabei sind, die diese Werte gar nicht mehr teilen? Sind wir dann noch bereit, uns gegenseitig zu verteidigen? Also sind ganz fundamentale Dinge, die da zutage treten.
Ist das eine Entwicklung, die man stoppen kann?
Das ist wahrscheinlich die 1-Million-Dollar-Frage. Wenn Sie die Antwort haben, würden wir sie gerne hören, damit wir sie im nächsten Jahr in den Report schreiben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die fundamentale Frage für die nächsten Jahrzehnte und für uns alle. Ich hoffe sehr, dass die Verteidiger des liberalen Westens, also die Verteidiger der Offengesellschaft, wieder ein bisschen in die Offensive kommen. Und ich glaube weiterhin, dass die große Mehrheit der westlichen Bevölkerung in dieser Meinung folgen möchten. Ansonsten sehe ich relativ schwarz für die Zukunft. Das heißt aber auch, dass wir andere Angebote machen müssen und weitere neue positive Narrative zeigen müssen. Denn gegenwärtig ist es ja so, Make America Great Again oder Take Back Control, das sind irgendwie Slogans, mit denen viele etwas anfangen können. Wenn wir dagegen davon sprechen, die liberale internationale Ordnung zu verteidigen oder den Multilateralismus, dann sind das Dinge, mit denen viele wenig anfangen können.
Weil es so abstrakte Begriffe sind.
Genau.
Das war Dr. Tobias Bunde, Leiter der Abteilung Politik und Analyse der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank. Solche Debatten, wie wir sie heute führen, gab es ähnlich auch schon vor 300 Jahren. Charles de Montesquieu verfasste um 1720 seine Perserbriefe, damals als eine Satire gedacht. In den fiktiven Briefen persischer Gesandter holte Charles de Montesquieu Dinge ans Licht, über die Ost und West neu nachdenken sollten. Und wir sehen, auch damals schon zweifelten die Menschen daran, ob sie die richtigen Werte haben.
In einem deiner Briefe hast du mir viel davon erzählt, wie im Abendland die Wissenschaften und Künste gepflegt werden. Du wirst mich für einen Barbaren halten, aber ich weiß nicht, ob der Nutzen, den man von ihnen hat, den Nachteil wettmacht, den sie den Menschen durch ihren Missbrauch tagtäglich bringen. Ich habe sagen hören, allein die Erfindung der Bomben habe alle Völker Europas um ihre Freiheit gebracht. Da die Fürsten die Bewachung ihrer Städte nicht mehr den Bürgern überlassen konnten, die sich bei der ersten Bombe ergeben hätten, haben sie einen Vorwand dafür gehabt, sich stehende Heere in großer Zahl zuzulegen, mit denen sie dann ihre Untertanen unterjocht haben. Seit der Erfindung des Pulvers gibt es keine uneinnehmbaren Städte mehr. Das heißt doch, dass es auf Erden keine Zuflucht mehr vor der Ungerechtigkeit und der Gewalt gibt. Ich zittere immer davor, dass man eines Tages das Geheimnis entdecken werde, wie man auf einen Schlag die Menschen vernichten, die Städte zerstören und ganze Nationen auslöschen kann.
HR2 Kultur, der Tag. Wir hören gleich mehr von Charles de Montesquieu. Restlessness, die Welt sortiert sich neu. Sind die glücklichen Zeiten der internationalen Gemeinschaft vielleicht bald vorbei? Die Zeiten des Multilateralismus, also die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf internationalem Parkett? Der neue Egoismus macht sich breit und das hat Folgen. Markus Sambale beschreibt das.
Eine Welt aus den Fugen, eine Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt oder wie es Kanzlerin Merkel vor knapp 3 Jahren formuliert hat.
Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.
Ein Stück vorbei. Eine milde Merkel-Formulierung war das für eine tiefsitzende Enttäuschung über die USA unter Präsident Trump. Dazu kommt die Erkenntnis, dass die USA, Russland und China um Einfluss streiten, dass sich Machtzentren verschieben, dass Abrüstungs-, Handels- und Klimaabkommen wackeln, dass das Völkerrecht unter die Räder kommt. Deutschland will dem Trend etwas entgegensetzen. Eine Allianz der Multilateralisten, wie sie etwa Außenminister Maas vorantreibt. Er will mit anderen Mittelmächten auf gemeinsames Handeln setzen.
Ich glaube, dass die sogenannten Middle Powers Verantwortung übernehmen müssen. Das sind Länder wie Kanada, Japan, Australien, Deutschland und viele andere. Wir treten dafür ein, dass wir für die Probleme dieser Welt auch internationale Lösungen brauchen.
Internationale Zusammenarbeit statt nationaler Alleingänge, ob beim Klimaschutz, bei Digitalisierung oder Migration. Doch kann das gelingen? Eine Allianz der Multilateralisten, das sei ja eine gute Idee, meint Peter Bayer, der Transatlantik-Koordinator des Bundestags. Doch wenn er schaut, wer dabei ist, wird der CDU-Politiker skeptisch.
Wir haben die Kanadier dabei, Japaner und so weiter. Wenn Sie das einmal unter militärischen Gesichtspunkten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen, ist es ein Zwerg.
CDU-Parteikollege Roderich Kiesewetter allerdings warnt davor, vor allem auf wirtschaftliche Stärke zu setzen.
Wir müssen eine gemeinsame Haltung entwickeln und vielleicht auch mehr die Menschenrechte und unsere Werte in den Vordergrund stellen und eben nicht ökonomischen Vorteil als erste Priorität setzen.
Am sichtbarsten Priorität hatte die Allianz der Multilateralisten vor einem halben Jahr. Da brachten Deutschland und Frankreich am Rande der UN-Generalversammlung mehr als 50 Staaten zusammen, die gemeinsam an einem Strang ziehen wollen. Gegen den Nationalismus und Egoismus großer Staaten. Doch seitdem sei nicht viel passiert, kritisiert FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff.
Es braucht ein Sekretariat, es braucht Diplomaten, die Konzepte ausarbeiten, wie wir Menschenrechte stärken können, wie wir die Rüstungskontrolle wieder in Form bringen können. Die ist ja in großer Gefahr, wie man die Vereinten Nationen weiter reformieren kann. Das sehe ich alles nicht und deswegen ist für uns bisher diese Allianz der Multilateralisten von Herrn Maas eher eine Luftnummer.
Einen ganz anderen Kritikpunkt hat dann noch CDU-Politiker Kiesewetter. Er stört sich an dem komplizierten Begriff.
Allianz für Multilateralismus versteht niemand, aber Allianz für Zusammenhalt ist vielleicht besser verständlich.
Ob Multilateralismus oder Zusammenhalt, egal wie man es nennt, größeren Einfluss hat die deutsche Initiative bislang international nicht gewonnen.
Was dann wieder die These der Münchner Sicherheitskonferenz bestärkt. Restlessness wird der Westen immer bedeutungsloser in der Welt. Da wollen wir mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Woher kommt denn eigentlich der Begriff des Westens, den wir immer so ganz selbstverständlich benutzen? Professor Gabriele Metzler ist Historikerin an der Humboldt-Uni Berlin. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte Westeuropas und den transatlantischen Beziehungen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Wie lange gibt es diesen Begriff schon in dem Sinne, wie wir ihn heute benutzen?
Der Begriff Westen findet gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend Eingang in die politische Sprache. Er hat dann eine erste Welle der Prominenz während des Ersten Weltkriegs. Da wird er in Stellung gebracht von der deutschen Kriegspropaganda, die die deutsche Kultur gegen die westliche Zivilisation positioniert. Und dann hat er natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg in den 4 Jahrzehnten des Kalten Kriegs eine absolute Hochkonjunktur und beschreibt einerseits ein ganz komplexes, eng verflochtenes Bündnissystem und zum anderen aber eben auch ein normatives Projekt, wie es mein Kollege Heinrich August Winkler immer beschreibt.
Ja, das heißt, der Begriff der Westen ist eigentlich eine Konstruktion des letzten Jahrhunderts dann hauptsächlich, kann man so sagen?
Das ist richtig so, ja.
Und früher gab es mal das Bild vom Abendland und Morgenland. Das ist ja dann noch viel älter. Wie weit ist das weg vom heutigen Begriff des Westens?
Das ist ein ganz gutes Stück weg, auch wenn wir immer mal wieder Anklänge finden an abendländische Kultur, die dann beschworen wird auf der Suche nach einer Leitkultur. Der Begriff Abendland ist bedeutend älter als der des Westens in der politischen Sprache. Wir finden ihn vermehrt seit dem 16. Jahrhundert und er bekommt dann durch die Türkenkriege im 18. Jahrhundert seine besondere Ausrichtung, indem er sich eben vor allem gegen den Islam richtet, Abendland und Morgenland. Auch dieser Begriff ist, wie alle in der politischen Sprache, ein Konstrukt, ja, der also vielerlei Spaltungen und Differenzierungen innerhalb dieses vermeintlich festgefügten Blocks ignoriert, überspielt. Der Begriff Abendland ist exklusiver als der des Westens, weil er zunächst einmal nur von Westeuropa für sich in Anspruch genommen wird und durchaus auch antiamerikanische Spitzen haben konnte. Mhm. Ja, so wird also auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal kurzzeitig das europäisch-christliche, katholische Abendland gegen die USA beschworen. Auf die Dauer kann sich dieser Begriff dann aber nicht mehr halten.
Aber solche Begriffe schließen gewisse Bereiche oder Werte ein und andere schließen sie aus. Was schließt denn der Westen aus?
Der Westen versteht sich zunächst einmal als ein ganz inklusiver Begriff und definiert eine ganze Reihe von politischen Normen, angefangen von den Menschenrechten über Gewaltenteilung, Volkssouveränität, ein repräsentatives Regierungssystem auf der Basis freier und zunehmend, historisch gesehen, zunehmend auch gleicher Wahlen, bis hin zum Recht auf Eigentum. Was er ausschließt, ist, und das ist bedingt durch seine historische Situiertheit, alle Vorstöße in Richtung Volksdemokratie, Planwirtschaft, Sozialismus. Es ist ein genuin, in der Ära des Kalten Kriegs, ein genuin antikommunistischer Begriff.
Also es ist überhaupt gar keine geografische Kategorie der Westen?
Eine ganze Zeit lang schon, aber wir sehen, ich habe von den komplexen Bündnissystemen gesprochen, dass natürlich nicht nur die NATO Teil des westlichen Lagers bildet, sondern darüber hinaus auch in Südostasien ein Bündnis daran angebaut wird, das ein bisschen anders strukturiert ist als die NATO, aber es gibt, wenn man so will, geografisch einen Kern in der westeuropäisch-atlantischen, transatlantischen, nordamerikanischen Welt. Aber es ist relativ einfach, andere darum herum zu gruppieren.
Also könnte man Japan als ein Land des Westens beschreiben?
Japan ist sicherlich in Asien eines der am stärksten westlich geprägten Länder. Das lässt sich verfolgen seit dem 19. Jahrhundert, seit den späten 1860er Jahren, als das Land sich nach außen sehr stark geöffnet hat, sich zu an Reformen orientiert hat und vor allem lässt es sich verfolgen in die Nachkriegszeit. Japan stand sehr, sehr stark unter amerikanischem Einfluss nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Insofern ja, wenn wir auf die Verfassungsordnung schauen, wenn wir auf insbesondere die Wirtschaftsordnung schauen, die enge Einbindung Japans in die kapitalistische Weltwirtschaft, da ganz sicher. Japanologen, die mehr vom Land verstehen als ich, weisen aber trotzdem darauf hin, naja, es gibt trotzdem noch so Eigenheiten, die sich nicht ganz in westlicher Kultur aufgelöst haben, etwa die etwas geringere Bedeutung von Individualismus oder auch eine stärkere Orientierung an sozialen Hierarchien in der sozialen Ordnung des Landes.
Also das heißt, auch der Westen ist ein sehr dehnbarer Begriff. Meinen alle das Gleiche, wenn sie vom Westen reden?
Das ist eine gute Frage. Es ist wie mit allen politischen Begriffen. Er kann so oder so aufgeladen werden. Also zum einen haben wir den Westen historisch gesehen als eine Interessengemeinschaft, als ein Bündnissystem mit der Hegemonialmacht USA, die dieses Bündnissystem auch zusammenhält. Zum anderen haben wir, und das unterscheidet den Westen vielleicht von anderen historischen Beispielen von Bündnissystemen. Zum anderen haben wir eben auch eine Wertegemeinschaft, ein normatives Projekt mit den Leitorientierungen, die ich eben genannt habe, an denen sich der Westen auch immer wieder messen lassen musste. Er hat diese Messung nicht immer bestanden. Ja? Die praktische Politik westlicher Staaten hat sich keineswegs immer an Menschenrechten und Demokratie orientiert. Aber es war zumindest eine Messlatte definiert, der sich die westlichen Länder immer wieder stellen mussten.
Wie stark ist diese Wertegemeinschaft? Definiert das auch jeder anders oder glauben Sie, das hat eine Basis, die dann auch noch Jahrhunderte halten kann?
Wir erleben im Augenblick, dass der Konsens über die Definition erodiert. Ja, die Bedeutung, die man der Wertegemeinschaft beimisst, scheint doch im Augenblick, es deutet vieles darauf hin, zurückzugehen. Und dass man eher interessengeleitete Politik betreibt, die einzelnen Länder des Westens eher nur auf sich selber schauen und gar keine normativen Anliegen mehr verfolgen in der Weltpolitik. Ja, wir sehen es in der amerikanischen Politik, die noch vor drei Jahrzehnten sehr stark an Menschenrechten orientiert war und gesucht hat, diese Menschenrechte weiter zu verbreiten, die Achtung für Menschenrechte. Das spielt heute in der amerikanischen Politik überhaupt keine Rolle mehr. Also insofern sehen wir nach meiner Einschätzung eine Wegbewegung von der Wertegemeinschaft, von dem normativen Projekt hin zu einer Interessenpolitik, in der sich die westlichen Staaten natürlich immer wieder zusammenfinden können, es aber nicht zwangsläufig müssen.
Das war Professor Gabriele Metzler, Historikerin an der Humboldt-Uni Berlin. Herzlichen Dank. Wir kommen zurück zu Charles de Montesquieu und seinen Perserbriefen. Auch damals war die Unzufriedenheit mit der Gesetzgebung groß. Zum Beispiel die Verwirrung über die Gesetze, die die Franzosen von den Römern übernommen haben. Eine Vielzahl unnützer Vorschriften beklagt Montesquieu im 129. Brief.
Die meisten Gesetzgeber waren bornierte Menschen, die der Zufall an die Spitze der anderen gestellt hat und die fast immer nur ihre Launen und Vorurteile sprechen ließen. Sie haben offenbar Größe und Würde ihrer Aufgabe verkannt. Mit kindlichen Vorschriften haben sie sich den kleinen Geistern angepasst, bei den Vernünftigen aber in Verruf gebracht. Sie haben sich auf unnütze Details gestürzt und sich um Einzelfälle gekümmert. Das kennzeichnet ihre Beschränktheit, denn sie sieht nur das Einzelne und hat keinen Blick für das große Ganze. Einige haben sich absichtlich einer anderen als der Umgangssprache bedient. Etwas Absurderes gibt es für einen Gesetzgeber nicht, denn wie sollen Gesetze befolgt werden, die man nicht versteht? Oft haben sie auch unnötigerweise bestehende Gesetze abgeschafft und dadurch die Völker in die Unordnung gestürzt, die dem Wechsel zwangsläufig folgt. Zwar müssen gewisse Gesetze manchmal geändert werden, das ergibt sich eher aus den naturgegebenen Launen als dem geistigen Charakter der Menschen, aber der Fall tritt selten ein, und wenn er eintritt, darf man nur mit zitternder Hand an die Gesetze rühren. Das muss mit so viel Feierlichkeit und so viel sorgfältiger Behutsamkeit geschehen, dass das Volk merkt, wie heilig die Gesetze sind, wo doch so viele Formalitäten beachtet werden müssen, wenn man sie ändert. Oft sind die Gesetze zu spitzfindig und folgen eher einer in sich schlüssigen Logik als der natürlichen Gerechtigkeit. In der Folge empfindet man sie als zu hart. Und aus Gerechtigkeitsgefühl glaubt man sich nicht mehr an sie halten zu müssen. Aber der Ausweg führt zu einem neuen Übel. Wie immer die Gesetze sein mögen, man muss sie immer einhalten und in ihnen das öffentliche Gewissen erblicken, dem jeder Einzelne sich zu fügen hat.
Westlessness, die Welt sortiert sich neu. Schauen wir nun auf denjenigen, der zurzeit am meisten Druck macht innerhalb Europas, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sein Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde deshalb mit Spannung erwartet. Helga Schmidt war für uns dabei.
Um 10.15 Uhr wird es plötzlich eng im Bayerischen Hof. Schlangen vor dem Eingang zum Konferenzsaal. Wer jetzt noch rein will, ist froh über einen Platz auf den Treppen. Da sitzen Politiker neben Generälen. Die Atmosphäre gespannt. Manche im Publikum der Sicherheitskonferenz sind skeptisch. Macrons scharfe Kritik am Zustand der NATO sorgte seit Wochen für Unruhe. Macron hält keine Rede. Er hatte sich ein offenes Gespräch gewünscht. Und Wolfgang Ischinger, Leiter der Sicherheitskonferenz und deutscher Spitzendiplomat AD, sitzt mit ihm auf der Bühne und liefert die Stichworte. Sieht der französische Präsident die Lage des Westens ähnlich düster wie Bundespräsident Steinmeier? Macrons Antwort: ein klares Ja. Er habe sich voll und ganz wiedergefunden in der Rede des Bundespräsidenten.
J'ai comme vous regardé, écouté le discours du président Steinmeier et je voulais dire combien je me retrouvais et était en sympathie avec le discours du président Steinmeier.
Dann liefert Macron die Argumente. An manchen Stellen hören sie sich an wie eine Übersetzung der Kritik, mit der Steinmeier die Sicherheitskonferenz eröffnet hatte. Der Westen geschwächt im Machtgefüge der Welt, der Glaube an Europa im Niedergang. Amerika sei eigene Wege gegangen und deshalb sei jetzt mehr europäische Unabhängigkeit nötig.
Et qui fait qu'il faut en effet avoir aussi une liberté d'action européenne, une indépendance européenne.
Wir müssen unsere eigene Strategie aufbauen, sagt Macron. Wir haben unsere eigenen Werte, eigene Ideen von sozialer Gerechtigkeit. Das müssen wir verteidigen. Verteidigen müsse Europa sich auch selbst, innerhalb der NATO zwar, aber mit einer eigenen unabhängigen Sicherheitspolitik. Und Großbritannien soll eine wichtige Rolle darin spielen, trotz Brexit. Ich denke, wir sollten eine Art Sicherheitsrat für europäische Verteidigung bilden, mit Deutschland und Frankreich wie bisher, aber da gehört das Vereinigte Königreich dazu. Ob er nicht langsam frustriert sei, fragt Konferenzleiter Ischinger den französischen Präsidenten, dass solche Europavorschläge von der Bundeskanzlerin nie richtig beantwortet werden.
Et donc, j'ai pas de frustration, j'ai des impatiences.
Frustriert nicht, nur ungeduldig ist Frankreichs Präsident und drängt. Wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, dann reiche das noch nicht für den Fortschritt in Europa. Aber wenn beide sich nicht einig sind, dann sei kein Fortschritt in Europa möglich.
Quand l'Allemagne et la France se mettent d'accord sur quelque chose, ça n'est pas suffisant pour emporter une dynamique européenne. Mais si l'Allemagne et la France ne se mettent pas d'accord pour quelque chose, c'est suffisant pour tout bloquer.
Könnte sein, dass Emmanuel Macron gar nicht mehr auf eine Antwort von Bundeskanzlerin Merkel wartet. Am Rande der Münchner Konferenz traf er sich mit Robert Habeck und Annalena Baerbock. 3 Stunden lang soll das Gespräch gedauert haben. Intensiv und zugewandt habe man sich miteinander unterhalten, so hieß es bei den Grünen, über Europa und über die Zukunft.
Bei dem Gespräch hätte ich sehr gerne mal gelauscht. Was hat Macron vor mit Europa? Damit beschäftigt sich auch Dr. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie war auch am Wochenende bei der Sicherheitskonferenz in München dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie auch auf der Treppe gesessen neben einem General oder wie haben Sie den Vortrag gehört?
Es war tatsächlich so brechend voll, dass ich in einem Nebenraum war und das auf dem Monitor gesehen habe. Aber ich kann dem auch was Positives abgewöhnen, dass tatsächlich jemand mit Vorschlägen und mit Ideen zu Europa wie Macron die Seele füllen kann. Das heißt, es gibt da noch so ein bisschen Hoffnung, dass es großes Interesse daran gibt, wie es mit Europa weitergeht.
Also schauen wir auf die Inhalte. Das klang ja jetzt so, als seien sich Macron und Steinmeier völlig einig in ihrer Bewertung der Weltlage. Warum ist es dennoch so schwer?
Präsident Macron hat ja seit Beginn seiner Amtszeit eine relativ klare Idee entwickelt, die er sukzessive weiterentwickelt hat, nämlich die der europäischen Souveränität. Nämlich, dass Europa selber in der Lage sein soll, Prioritäten zu entwickeln. Was wollen wir in der Welt? Wie wollen wir das umsetzen? Das heißt, selber Regeln setzen, Regeln entwickeln und sich nur nicht den Regelwerken von anderen unterordnen. Damit spielt er beispielsweise auch auf die amerikanisch-chinesische Rivalität an. Das heißt, dieser Anspruch, dass Europa im politischen, im militärischen, im technologischen, im digitalen Bereich eine eigene Stimme und eine eigene Position entwickeln soll. Und das ist natürlich ein ziemlich hoher und großer und schwer umzusetzender Anspruch, der auch immer so einen kleinen Beigeschmack des Antitransatlantismus hat. Das heißt, es klingt aus französischem Mund immer so ein bisschen so, als wollte man sich von den USA abwenden. Das würde ich nicht so sehen. Ich würde immer den Fokus mehr darauf setzen, was will Europa eigentlich? Wo positionieren wir uns eigentlich? Und sollten wir nicht den Anspruch haben, in vielen strategischen Fragen, in vielen Konflikten, beispielsweise auch dem US-chinesischen Verhältnis, eine eigene Position zu entwickeln? Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, die aber so schwer umzusetzen ist.
Was machen wir es mal konkret? Was könnte das zum Beispiel bedeuten, eine eigene europäische Position im Verhältnis zu China zum Beispiel?
Er hat es, glaube ich, in München auch gesagt und auch in anderen Reden immer wieder betont, eine Frage ist die der digitalen technischen Souveränität. Was heißt das beispielsweise in der ganzen Frage 5G? Wie positioniert sich Europa? Man konnte in München sehr gut beobachten, dass sowohl China als auch die USA beide die Erwartung ausgesprochen haben, dass sich Europa klar positioniert, für die eine Seite oder für die andere Seite. Was heißt das? Machen wir das? Setzen wir auf europäische Champions? Was sind die Folgen der Entscheidung für die USA oder mehr in die chinesische Richtung? Das zu durchdenken ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, wenn man von Souveränität, also von dem Finden einer eigenen Position redet.
Ja, denn wenn wir sagen würden, wir verzichten auf den Konzern Huawei aus China beim Aufbau des 5G-Netzes, dann wird immer gesagt, dann würde das alles sehr viel länger dauern, wir seien auf die Chinesen angewiesen. Was heißt denn das dann konkret?
Nun, ich glaube, wir müssen auch überlegen, wir müssen nicht nur die erste Frage stellen, wir müssen auch die zweite Frage stellen. Was heißt das denn, wenn wir uns langfristig in Teilen oder völlig an diesen Anbieter binden? Welche Türen öffnen sich dadurch und welche schließen sich? Sind wir dann noch in Zukunft souverän im Umgang mit unseren Daten oder mit unseren Infrastrukturen? Hm. Nehmen wir das in Kauf, dass wir in 5 bis 10 Jahren als Europa nicht in der Lage sind, alleine bestimmte Technologien zu beherrschen oder dass wir von einem bestimmten Anbieter abhängig sind? Ich glaube, wir müssen die Frage nicht nur jetzt stellen, was heißt das in den nächsten 6 Monaten oder in den nächsten Jahr, sondern was heißt das langfristig für die Fähigkeit der europäischen Staaten, international handlungsfähig zu bleiben?
Und Macron hat dann, das haben wir gerade gehört, gesagt, nein, er sei nicht frustriert, wenn er an die Deutschen denkt, aber er sei ungeduldig. Können Sie das verstehen?
Na, ich habe es vor allen Dingen als Hinweis genommen, dass er sich ein bisschen versöhnlich geben wollte. Viele seiner Ausführungen sind ja sehr klar formuliert oder sehr disruptiv. Wir erinnern uns an das Interview im Economist, wo er die NATO als Hirntod bezeichnet hat. Und damit hat er sehr viele Europäer vor den Kopf gestoßen. Auch seine Positionierung gegenüber Russland haben viele Europäer vor den Kopf gestoßen. Das heißt, das war jetzt meines Erachtens auch so ein bisschen ein etwas versöhnlicherer Ansatz. Ich bin ungeduldig, ich warte auf die Unterstützung. Ungeduld heißt aber auch, dass er eine ganz starke Notwendigkeit verspürt, angesichts der internationalen Veränderungen, also dieser ganze internationale Ordnungsverfall, dass internationale Regeln immer weniger gelten, dass wir eine Aufrüstung haben, dass beispielsweise Abrüstungsverträge wie der INF-Vertrag oder wie auch der New Start-Vertrag in Frage stehen. Und dass angesichts dieser internationalen schwierigen Situationen plus den schwierigen auch innereuropäischen Beziehungen mit dem Brexit und der neuen Kommission, die jetzt ihre Arbeit aufnimmt. Er sagt, was will Europa denn? Wir haben nicht so viel Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt in bestimmten Feldern vorangehen, weil sonst sich möglicherweise auch so ein Möglichkeitsfenster, so ein Window of Opportunity schließt. Aus französischer Perspektive sind die Ideen seit 2017 der Sorbonne-Rede auf dem Tisch und es kommen relativ wenig europäische Antworten.
Zum Beispiel sagt er beim Thema Sicherheitspolitik, er wünscht sich einen europäischen Sicherheitsrat unter Beteiligung von Großbritannien. Was würde sich dadurch ändern?
Durch den Brexit verliert die Europäische Union Großbritannien als Mitglied und damit auch die politische und die militärische und die strategische Stimme Großbritanniens in den EU-Debatten. Gleichzeitig bleibt Großbritannien ein enorm wichtiges Land für die europäische Verteidigung, für die politischen Debatten, für die strategischen Debatten. Das heißt, Großbritannien ist enorm wichtig. Gleichzeitig sind sie nicht mehr in der EU. Das heißt, die Frage ist, wie kann man sie in europäische Debatten einbinden? Und eine Variante ist dafür zum Beispiel die Idee eines europäischen Sicherheitsrates, der aus verschiedenen Seiten kommt. Es wäre die Möglichkeit, so ein bisschen über die Institutionen stehend, die wichtigen Staaten in Europa einzubinden. Das Problem, was dabei natürlich aufkommt, ist, dass viele kleinere Staaten das durchaus skeptisch sehen und sagen, naja, wir spielen auch eine Rolle, wir wollen unsere Ideen auch vertreten sehen, wir wollen uns an diesen Debatten auch beteiligen. Aber die Kernidee ist eigentlich zu fragen, wie organisieren wir europäische Sicherheit in Europa nach dem Brexit und angesichts auch der sich verändernden Rolle der USA, die ja auch in München von verschiedenen Seiten immer wieder angesprochen wurde. Das heißt, wie kann man sagen, europäische Strategiefähigkeit oder europäische Handlungsfähigkeit in Europa besprechen und organisieren. Und das ist eine Idee, die dafür auf dem Tisch liegt.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt heute, Macron ist nicht der Mann für das Konkrete, er ist der Mann für das Visionäre. Stimmen Sie dem zu?
Ich stimme auf jeden Fall der Aussage zu, dass er visionär ist. Ich glaube, die Herausforderung liegt auch darin, dass von vielen anderen Ländern in Europa gerade keine Visionen kommen. Und bislang kommen die Vorschläge vor allen Dingen aus Paris. Ich glaube, die Herausforderung, die ich auch noch sehe, ist, dass er zwar Visionen haben kann für Europa, sich aber mit Europa viel mehr absprechen muss. Also nicht nur über Europa reden, sondern Europa mitnehmen.
Genau, also wenn er der Mann für die Vision ist, wer ist denn dann zuständig für das Konkrete?
Für das Konkrete sind alle europäischen Staaten zuständig. Aber ich denke vor allen Dingen letztendlich auch die Großen. Also es kommt dann auch darauf an, dass Frankreich, also in der Europäischen Union, Frankreich und Deutschland sich überlegen, wie man diese Ideen umsetzen kann. Und die generell die europäische Sicherheitsordnung betreffen, sind alle Staaten in Europa gefragt, in die Umsetzung zu gehen. Also wenn es um die Beziehung zu Russland geht, wenn es um strategische Stabilität geht, wenn es um die Zukunft von Abrüstung und Rüstungskontrolle geht. Er hat sozusagen Ideen auf den Tisch gelegt, die wir aufgreifen können, die alle Europäer aufgreifen können und müssen und sie umsetzen müssen.
Das war Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Wir kehren zurück zu Charles de Montesquieu und seinen Perserbriefen aus dem Jahr 1720. Auch damals gab es schon eine rege Diskussion um die richtigen gesellschaftlichen Werte. Zum Beispiel, das Bild der Frau in den Gesellschaften von Abendland und Morgenland könnte nicht unterschiedlicher sein. Hören wir, was der persische Gesandte aus Frankreich an seine Frau Roxane im Serail schreibt.
Wie glücklich bist du, Roxane, im geliebten Persien zu sein und nicht in diesem verpesteten Land, wo man weder Scham noch Tugend kennt. Wie glücklich bist du. Du lebst in meinem Serail wie an einer Stätte der Unschuld, die den Zugriffen aller männlichen Wesen unzugänglich ist. Das glückliche Unvermögen, Fehltritte zu begehen, erfüllt dich mit Freude. Nie hat ein Mann dich mit seinen lüsternen Blicken befleckt. Nicht einmal dein Schwiegervater hat in der Festesfreiheit deinen schönen Mund gesehen. Denn nie hast du versäumt, ihn mit einem heiligen Band zu bedecken. Glückliche Roxane, seid ihr aufs Land gezogen, ging immer ein Eunuch euch voraus, der den Verwegenen, die eurem Anblick nicht ausweichen, den Todesstoß gab. Selbst ich, dem der Himmel dich geschenkt hat, um mein Glück zu machen, hatte Mühe, mich des Schatzes zu bemächtigen, den du tapfer verteidigtest. Wie bekümmert war ich, wenn ich dich in den ersten Tagen unserer Ehe nicht sah. Wie ungeduldig war ich, wenn du da warst. Dennoch hast du dieser Ungeduld nicht nachgegeben, im Gegenteil. Du hast sie durch die hartnäckige Weigerung einer in die Enge getriebenen Keuschheit noch gesteigert. So hast du mich all den Männern gleichgesetzt, vor denen ihr euch versteckt haltet. Wärest du in diesem Lande aufgewachsen, hättest du solche Verwirrung nicht gekannt. Die Frauen haben hier alle Zurückhaltung verloren. Sie präsentieren sich den Männern unverhüllten Gesichts, als verlangten sie nach ihrer Niederlage. Sie verfolgen sie mit ihren Blicken, sehen sie in den Moscheen, auf der Promenade, bei sich zu Hause. Der Usus, sich von Eunuchen bedienen zu lassen, ist hier unbekannt. Anstelle der edlen Einfalt und der liebenswerten Schamhaftigkeit, die bei uns herrscht, herrscht hier eine rohe Schamlosigkeit, an die man sich unmöglich gewöhnen kann.
Restlessness, die Welt sortiert sich neu. Bleibt noch die Frage, welche Rolle eigentlich Deutschland hat in diesem Prozess. Die ganze Debatte um die Verantwortung Deutschlands in der Welt, die gibt es ja auch schon länger, genauer gesagt seit 6 Jahren schon. Und sie begann ebenfalls auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Uli Haug.
Aus sicherheitspolitischer Sicht war 2014 für Deutschland ein zentrales Jahr. Denn auf der Münchner Sicherheitskonferenz leitete der damalige Bundespräsident Joachim Gauck eine Diskussion um die wachsende Verantwortung Deutschlands in der Welt ein.
Ergreift die Bundesrepublik genügend Initiative, um jenes Geflecht aus Normen, Freunden und Allianzen zukunftsfähig zu machen, das uns doch Frieden in Freiheit und Wohlstand in Demokratie gebracht hat?
Bundespräsident Gauck, der damalige Außenminister Steinmeier und die Verteidigungsministerin von der Leyen. Sie alle sprachen sich für ein größeres außen- und sicherheitspolitisches Engagement aus. Und in der Folge hat Deutschland bei wichtigen internationalen Verhandlungen als Vermittler durchaus eine größere Rolle gespielt. Auch wenn die erzielten Lösungen nicht immer von Bestand waren. Für den Außen- und Sicherheitspolitiker der Union, Roderich Kiesewetter, waren dabei 4 Prozesse entscheidend.
Das war die Verhandlung zum Nuklearabkommen mit dem Iran. Das war ein ziemlich klares Engagement, Nord Stream 2 dann doch zu europäisieren. Das war die Libyen-Konferenz. Und es ist der Minsker Prozess.
Diplomatische Verhandlungen, wirtschaftliche Sanktionen und auf der anderen Seite finanzielle Unterstützung. Dieser traditionell diplomatische Instrumentenkasten ist im politischen Berlin unumstritten. Seit Jahren gibt es aber Streit um die militärische Rolle Deutschlands. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer liebäugelte unlängst mit Bundeswehreinsätzen in Nordsyrien und Libyen, fordert militärisch ein stärkeres internationales Engagement. Doch der Koalitionspartner blockt. SPD-Außenpolitiker Nils Schmid wirft der Union vor, sie wolle sich parteipolitisch profilieren.
Wir haben immer den vernetzten Ansatz unterstützt und der hat sich gerade in all den Krisen, in denen Deutschland sich stärker engagiert hat, bewährt.
FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff unterstützt diesen vernetzten Ansatz aus Diplomatie und Entwicklungshilfe, will aber mehr Diplomaten und mehr Geld dafür einsetzen. Seine Parteikollegin und Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht aber auch, ähnlich wie CDU und CSU, eine stärkere militärische Verantwortung.
Deutschland ist das viertreichste Land der Erde. Deutschland profitiert vom Export wie kein anderes Land. Und es ist einfach kein Zustand, dass wir, wenn es um die Sicherheit Deutschlands oder Europas geht, den anderen den Vortritt lassen.
Nach 18 Jahren Bundeswehreinsatz in Afghanistan und 7 Jahren in Mali hält die AfD dagegen wenig von Auslandseinsätzen. Der außenpolitische Sprecher Armin Paul Hampel findet, die Bundeswehr sollte sich auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren. Außer es geht um die Sicherung eigener Wirtschaftsinteressen.
Wenn ich weiß, dass 90% aller Waren auf dem Seeweg aus dem chinesischen Raum durch die Straße von Malakka, Singapur in den Golf und dann durch den Suezkanal nach Europa gehen, dann ist es im nationalen Interesse und im europäischen Interesse, diesen Seeweg nicht nur aufrechtgehalten, sondern adäquat zu schützen.
Auch 6 Jahre nach der außen- und sicherheitspolitischen Neuausrichtung Deutschlands bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist unklar, welche militärische Rolle Deutschland künftig spielen soll. Eine breite öffentliche Diskussion hat noch gar nicht richtig angefangen.
Na, dann wird es ja mal höchste Zeit, dass wir offen darüber reden. Professor Thomas Jäger hat an der Universität Köln den Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik und er ist Autor des Buches Das Ende des amerikanischen Zeitalters, Deutschland und die neue Weltordnung. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Was glauben Sie, was muss sich in Deutschland ändern, um seiner Rolle gerecht zu werden?
Nun, der Anfang wird gemacht, wenn man sich all das aus dem Kopf schlägt, was bisher den Blick auf die Realitäten versperrt. Und das ist eben, dass man festhält an der Illusion, dass die Welt wieder so wird, wie sie war. Denn wenn wir die Debatte jetzt betrachten, dann scheint es doch so, als ob die politisch Verantwortlichen davon ausgehen, dass kurzfristig eine Weltmachtkonkurrenz, eine Großmächtekonkurrenz, alles durcheinander bringt. Aber dass man das nur aushalten muss und dann kommt man schon wieder in eine regelbasierte internationale Ordnung. Aber so ist es nicht. Sondern wir sind aus einer Phase, in der eben zwei Weltmächte die internationale Ordnung zwischen sich aufgespannt haben, in ein 2 Jahrzehnte gegangen, in denen das die Amerikaner allein gemacht haben. Das können sie nicht mehr. Und entsprechend durcheinander turbulent ist die Weltordnung jetzt. Und die Europäer haben, um das so zu sagen, die letzten 25 Jahre schlicht verschlafen und müssen jetzt den Preis dafür bezahlen, weil sie der Amboss sind und nicht der Hammer, der in dieser Ordnung eine Rolle spielt.
Sie haben ja auch die Rede von Bundespräsident Steinmeier auf der Sicherheitskonferenz verfolgt. War das eine gute Rede oder in Ihren Worten ist er aufgewacht?
Er ist sozusagen im Aufwachen, wenn ich das Bild gebrauchen kann. Also Steinmeier hat schon richtig gesagt, und das ist ja auch ein Ansatz, den viele europäische Staaten mittragen, dass man nur gemeinsam europäische Interessen vertreten kann. Jetzt lassen wir mal beiseite, wie schwierig das ist. Da können wir vielleicht noch zukommen. Aber das ist ein guter Anfang. Das heißt, das ist das wichtigste ordnungspolitische Interesse der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, die EU handlungsfähig zu machen, gemeinsam handeln zu können. Und alles, was danach kam, war dann wieder völlig unkonkret. Denn die Frage stellt sich doch, wie kriegt man das hin? Und was die Bundesregierung in den letzten Jahren europapolitisch gemacht hat, war zwar immer sich durchzusetzen in der Flüchtlingspolitik, in der Politik, was Nord Stream angeht, in der Griechenland- und Europolitik, bei den Sanktionen gegenüber Russland, aber sich durchsetzen und so einen Staatenverbund anzuführen, das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube, man hat in Berlin noch überhaupt nicht verstanden, dass die Bundesrepublik Deutschland hier eine völlig neue europapolitische Rolle einnehmen muss.
Das heißt, Sie unterstützen die Kritik an Deutschland. Wir jammern rum, appellieren, aber tun nichts?
Das wäre ja schön, wenn das nur das wäre. Wir jammern nicht nur rum und tun nichts. Wir verhindern geradezu, dass sich die Europäische Union emanzipiert. Wir sind diejenigen, die sozusagen verhindern, dass überhaupt eine Diskussion in Gang kommt, die sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt, was passiert denn da eigentlich? Denn es ist im Hintergrund eben immer noch so die Idee, ja, wir retten dieses multilaterale Verfahren über die Jahre hinweg. Aber das wird nicht funktionieren. Wenn Sie gehört haben, was in Ihrer Sendung bisher als Erfolg deutscher Diplomatie gefeiert wurde, in den Zitaten, dann sind das alles Prozesse, die gescheitert sind. Sie waren nicht erfolgreich.
Okay.
Und zwar sind sie daran gescheitert, dass die Bedingungen, die sich die deutsche Außenpolitik eben ausmalt, schlicht und ergreifend nicht existieren. Und Politik beginnt nun mal mit Betrachtung der Wirklichkeit, wenn sie erfolgreich sein will.
Machen wir es mal. Was müsste sich ändern, um erfolgreich zu sein, konkret?
Konkret müsste man die Frage beantworten, wenn man, wie der Bundespräsident das sagt, als wichtigstes ordnungspolitisches Interesse die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union nimmt, was folgt denn daraus? Was wollen die Europäer denn können? Was müssen sie sich dafür für Mittel bereitstellen?
Wir müssen Kompetenzen abgeben an Brüssel. Das wollen wir wieder nicht, ne?
Na, das wird schwierig, denn der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik ist einer, wo die Staaten doch sehr die Handlungsfähigkeit bei sich selbst behalten. Und das ist kein Feld, wo die Kommission bestimmt. Also einfach zu sagen, na, das übernimmt jetzt Brüssel, das wird nicht funktionieren. Sondern es müssen sich die EU-Mitgliedstaaten schon zusammenraufen. Sie müssen schon einig werden. Sie müssen wissen, welches Ziel verfolgen sie denn. Ne, gehen wir kurz um fast 20 Jahre zurück. Da hat man gedacht, na, es gibt um die Europäische Union herum Staaten im Mittelmeerraum und die wollen wir jetzt demokratisieren. Inzwischen sind wir froh, wenn da überhaupt noch Staaten existieren, sondern es sind staatenfreie Räume. Es sind zerfallene Staaten, die wir hier beobachten. Und die EU ist unfähig, politische Stabilität in diese Gebiete zu projizieren. Sie hat die Fähigkeiten, nicht weder die militärischen, noch die polizeilichen, noch die diplomatischen, noch die Entwicklungszusammenarbeitsfähigkeiten, das zu können. Und das hat man verschlafen. Und jetzt wacht man auf und denkt sich, huch, die Welt ist auf einmal eine völlig andere geworden. Russland geht mit militärischen Mitteln vor. China setzt die europäischen Staaten wirtschaftlich unter Druck. Die Amerikaner machen das ebenfalls. Man selbst kann sich nicht wehren und steht jetzt zwischendrin und sagt, das hätten wir aber doch uns eigentlich ganz anders ausgedacht. Nein, wir zahlen jetzt den Preis für 25 Jahre europäischen Schlafs.
Aber das heißt zu Ende gedacht ja, dass auch Sie dann fordern müssten, mehr Geld für Rüstung, oder? Damit macht man sich in Deutschland gar nicht beliebt.
Damit macht man sich nicht beliebt und deswegen gehen ja auch die politischen Verantwortlichen her und sagen, das greifen wir nicht wirklich an. Aber das wird ein Punkt sein. Dabei geht es ja nicht darum, jetzt wieder Kriegsführungsfähigkeiten herzustellen, sondern es geht um die Projektion von Sicherheit und der von Ihnen auch in der Sendung jetzt mehrfach benutzte vernetzte Ansatz. Natürlich ist das einer, dass man eben unterschiedliche zivile, polizeiliche, militärische und andere Fähigkeiten bündeln muss. Aber man muss über sie verfügen. Das, was momentan gemacht wird, ist, dass man viel drüber redet. Aber wenn es darum geht, wer bringt denn das Ganze auf dem Boden, wo ist die Ausrüstung, wo sitzt das Personal, muss man sagen, oh, das haben wir alle hier nicht verfügbar. Wenn dann Polizeieinsätze gemacht werden, werden aus den einzelnen Bundesländern mal 1-2 Beamte entsandt. Das auf die Art und Weise wird man Handlungsfähigkeit nicht herstellen können. Und auch die Diskussion, nehmen wir die geführt wird um das 2%-Ziel, die wird ja völlig schräg geführt und ist ein Beispiel dafür, wie unstrategisch die ganze Debatte läuft. Denn es geht doch nicht um die Frage 2% oder 1,8 oder 1,5. Wenn man sich die Frage stellt, was wollen wir denn können? Was müssen wir können, um unsere Sicherheit herzustellen? Und sich damit befasst und dann sagt, die und jene Fähigkeiten brauchen wir, für die entscheiden wir uns, mal gucken, was es kostet. Dann wird man auch bei mehr als 2% landen.
Klingt pessimistisch. Restlessness war dieser Begriff der Konferenz. Stimmen Sie dem zu? Wird der Westen immer bedeutungsloser?
Er ist momentan auf dem Weg dahin, weil die Europäer die Änderung der internationalen Ordnung nicht verstanden haben. Das amerikanische Zeitalter, das ist zu Ende. Das begann und hat 100 Jahre angedauert und die Amerikaner können das nicht mehr alleine schultern. Sie konzentrieren sich jetzt auf den Konflikt mit China. Aber die Europäer gehen her und tun noch so, als wäre der amerikanische Schutzschirm ganz selbstverständlich, als müsse man sich nicht positionieren. In der Iran-Politik, in der Nahost-Politik, in der China-Politik, in der Russland-Politik versuchen die Europäer, gegen die amerikanische Außenpolitik vorzugehen, was völlig unklug ist. Erstens, weil es erfolglos bleibt, was man von Anfang an weiß, und zweitens, weil man die transatlantischen Beziehungen, die wichtigsten Beziehungen für Europa überhaupt, damit in Frage stellt.
Professor Thomas Jäger von der Universität Köln, herzlichen Dank. Die Welt sortiert sich neu und nur wenn wir uns mit dem Prozess befassen, können wir ihn mitgestalten. Das war der Tag in HR2. Empfehlen Sie uns weiter in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Mein Name Uwe Berndt. Schönen Abend noch.